Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Ich möchte ein bisschen was zu chronischem Schmerz erzählen. Frau Mennen-Worn hat es gerade schon gesagt. Eine kurze Übersicht, was ich Ihnen heute erzählen möchte. Erstmal, wie überhaupt Schmerz definiert ist. Und ich möchte mich dann damit ein bisschen beschäftigen, auch wie Schmerz im Gehirn verarbeitet wird. Einmal auch bei gesunden Probanden, da nimmt man oft halt einfach experimentellen Schmerz, also das heißt irgendwelche Geräte, die einen Schmerzreiz applizieren und schaut dann an, wie das Gehirn darauf reagiert. Und was uns da natürlich immer interessiert, ist auch, wie das in Patientengruppen verändert ist, also was da anders ist. Da halt chronischer Schmerz aber immer sehr schwer vorhersagbar ist, nutzen wir halt da auch dann experimentelle Reize, also dass wir halt einen Schmerz von außen, einen akuten Schmerzreiz geben und das dann halt auch vergleichen. Also da dann der zweite Punkt auch, also was verändert sich da dann bei chronischen Schmerzpatienten, wenn die halt auch so einen Schmerzreiz kriegen. Und den größten Block möchte ich dann damit verbringen, dass ich Ihnen ein bisschen was erzähle, was wir dann machen können, wenn jemand unter chronischem Schmerz leidet. Die Internationale Gesellschaft zum Studium des Schmerzes definiert Schmerz als ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit einer tatsächlichen oder einer potenziellen Gewebschädigung verknüpft ist oder mit Begriffen einer solchen beschrieben wird. Wenn man sich das anschaut, was fällt dann erstmal auf? Schmerz taucht eigentlich nur am Anfang auf, ist aber dann eher, dass es was Unangenehmes ist, ja? Dass es einmal die Sinne betrifft, aber eben nicht nur, sondern auch, dass das Gefühlserleben auch beeinflusst ist. Und dann halt, dass es eine tatsächliche oder auch nur eine potenzielle Gewebeschädigung sein kann. Wenn man sich jetzt anschaut, wie wird Schmerz verarbeitet, erstmal bei gesunden Probanden, dann sieht man, dass es da verschiedene Komponente gibt. Die erste Komponente, das ist die sogenannte sensorisch-diskriminative Komponente und die beinhaltet sowas wie die Intensität, also wie stark ist denn jetzt der Reiz eigentlich, den ich gerade bekomme? Wo genau an meinem Körper ist es? Ist es der Finger, ist es eher der Fuß oder ist es der Bauch, also der Ort am Körper? Dann aber auch noch die Qualität. Ist es piekend, stechend, bohrend, brennend? Also Sie kennen das ja auch alles, so Schmerz kann ganz unterschiedliche Qualitäten haben und auch das wird darüber kodiert. Und dann aber auch die Dauer. Ist es ganz kurz, ist es ein bisschen länger? Das wird alles in dieser ersten Komponente kodiert. Und die Teile im Gehirn, die dafür verantwortlich sind, das ist einmal hier der laterale Thalamus, wo der Input aus der Peripherie des Körpers ins Gehirn kommt. Und von dort wird es dann weiter verschaltet in den sogenannten primären somatosensorischen Kortex und in den sekundären somatosensorischen Kortex. Das ist die sensorisch-diskriminative Komponente. Die zweite Komponente kommt auch wieder noch aus dieser Definition, ne, auch unangenehm, also auch emotional, motivational spielt da auch eine Rolle. Das ist also diese Unangenehmheit, die dieser Schmerz auch auslösen kann, aber auch sowas wie so ein Drang zu fliehen, dem Schmerz zu entkommen. Und das geht auch wieder über den Thalamus in das Gehirn aus der Peripherie, aber hier jetzt über den medialen Thalamus und von dort zum anterioren singulären Kortex und auch in die Insel. Es kann aber auch direkt aus der Peripherie in die Insel gehen und in das limbische System und von dort dann zum anterioren singulären Kortex. Hier ist auch ganz wichtig, die Insel, das wird später nochmal auftauchen, gerade diese emotionale, motivationale Komponente beinhaltet eher so die anteriore Insel, also den vorderen Teil dieser Gehirnstruktur, während der posteriore, der hintere Teil eher noch hier dieser sensorisch-diskriminativen Komponente zuzuordnen ist. Die dritte Komponente, die bei Schmerzen eine Rolle spielt, ist die kognitiv-evaluative Komponente. Und das ist also so Kognition, wie wenn Sie sich vom Schmerz ablenken, aber auch wie Sie den Schmerz bewerten. Wenn das für Sie sehr beeinträchtigend ist, wird es möglicherweise intensiver sein, als wenn Sie sagen, naja, da tut jetzt gerade was weh, aber das belastet mich jetzt nicht so und ich muss jetzt da weitermachen. Dann hat das auch einen Einfluss darauf. Es kann aber auch kulturelle Werte haben, also je nachdem, aus welcher Kultur man kommt, welcher Gesellschaft, man kommt, wird Schmerz anders eingeschätzt und auch anders mit umgegangen. Und auch das hat eine Rolle und wird auch in diesem präfrontalen Kortex hier verarbeitet. Was passiert jetzt, wenn man Muskelschmerz hat? Wie ist das da mit dieser Verarbeitung? Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel an der Fibromyalgie mitgebracht. Fibromyalgie ist eine chronisch weit verbreitete Schmerzen und Empfindlichkeiten, vor allem an allen vier Körperquadranten. Und wird darüber so spezifische Tenderpunkte, die Sie hier auch eingezeichnet sind, diagnostiziert. Das heißt, es wird da die Druckschmerzempfindlichkeit gemessen und es müssen halt dann eine gewisse Anzahl von Tenderpunkten schmerzhaft sein für die Diagnose. Generell finden wir bei Patientinnen, ich sage Patientinnen, weil das meiste sind, also über 90% sind Frauen, finden wir verringerte Schmerzschwellen. Also das heißt, das ist wieder jetzt dieses Experimentelle. Wir geben einen experimentellen Schmerzreiz als einen Hitzereiz oder einen elektrischen Reiz und gucken dann, ab welcher Schwelle fängt das an bei den Patienten, dass es anfängt weh zu tun. Das wäre dann die Schmerzschwelle. Oder ab welchem Wert sagen die Patienten, stärker, das kann ich jetzt nicht mehr aushalten, also die Schmerztoleranz, was wir da erfassen. Und da findet sich dann, dass diese Schwellen bei Patientinnen mit Fibromyalgie reduziert sind im Vergleich zu einer gesunden Kontrollgruppe. Und was wir auch finden, ist, dass die zentrale Schmerzverarbeitung verändert ist. Das heißt, dass das, was das Gehirn tut, während diese Schmerzreize kommen, anders ist als bei gesunden Kontrollprobanden. Und dazu werde ich Ihnen jetzt noch ein bisschen was im Detail zeigen. Das ist eine Studie, die wir durchgeführt haben, wo wir hier so einen Katheter in den Muskel im Unterarm appliziert haben und über diesen Katheter dann Prostaglandin in hypotoner Kochsalzlösung appliziert haben. Das ist eine chemische Substanz, die sozusagen Schmerz auslöst. Und durch diese Injektion direkt in den Muskel können wir dann einen muskulären Schmerz simulieren. Also im Prinzip ähnlich wie Patientinnen das dann auch über den chronischen Schmerz haben. Hier oben auf der Röntgenaufnahme sieht man auch mal hier, wenn man da so ein Kontrastmittel spritzt, dass sich diese Substanz dann halt hier direkt in dem Muskelbauch auch anlagert. Und da wäre das dann nachher auch so, dass praktisch unsere Substanz dann da so praktisch wirken kann. Wir haben das gemacht, dass wir das wiederholt injiziert haben. Also Sie sehen hier, dass wir ja 8-mal so eine Injektion gemacht haben. Die Patienten haben kontinuierlich die Schmerzintensität dieser Injektion eingeschätzt. Ich zeige Ihnen gleich noch wie. Und wir haben gleichzeitig aber auch noch die Gehirnaktivität gemessen, die dabei durch diesen Reiz ausgelöst wurde. Das ist im Prinzip diese Skala, die wir benutzen, um den Schmerz einzuschätzen. Die geht hier von kein Schmerz bis stärkster Schmerz und man kann dann halt hier diesen Balken hin und her bewegen und damit sozusagen anzeigen, wie schmerzhaft das wahrgenommen wird. Das ist auch wirklich kontinuierlich möglich, sodass also auch, wenn das dann wieder nachlässt, dann kann man wieder runterregeln. Wenn die nächste Injektion kommt, kann man wieder raufregeln. Das sehen Sie hier unten auch, da haben wir das mal dargestellt, wie das dann aussieht. Die schwarzen Punkte sind die Patientinnen mit Fibromyalgie, die weißen Kreise, das sind die gesunden Kontrollprobanden. Und was hier auffällt, das ist die dritte Injektion und man sieht hier die gesunden Kontrollprobanden, die sind hier wieder noch fast bei Null am Anfang dieser Injektion, also sind wieder zurückgegangen zu dem Ausgangswert, während die Patientinnen mit Fibromyalgie, das geht schon gar nicht mehr zurück, die haben praktisch auch am Ende dieses Blocks immer noch eine Schmerzempfindung auf diese chemische Substanz. Und was auch noch auffällt, ist, dass es hier die Injektion 6 von den 8, dass es am Ende dieses Blockes zu nochmal so einem erhöhten zweiten Schmerz kommt. Sie sehen, hier ist nochmal richtig so ein kleiner Peak und der fehlt hier bei den gesunden Kontrollprobanden komplett. Das heißt also, wir haben also auf Verhaltensebene schon mal einmal, dass es nicht mehr bis zum also Nullwert zurückgeht bei den Patienten und wir haben noch mal so einen zweiten Peak am Ende dieser Injektion. Was passiert dabei im Gehirn? Wenn Sie sich noch erinnern an die ersten Folien, wo ich dieses Schmerznetzwerk vorgestellt habe, da ist es genauso, dass bei den Fibromyalgie-Patienten alle diese Areale aktiv sind. Wir haben hier den primären somatosensorischen Kortex, wir haben den anterioren singulären Kortex, wir haben auch was in der Insel, wir haben was im limbischen System, im Thalamus. Während die gesunden Kontrollprobanden vor allem hier im primären somatosensorischen Kortex und im anterioren singulären Kortex was haben. Und im Gruppenunterschied ist vor allem hier die anteriore Insel signifikant geworden. Und wenn Sie sich da erinnern, das ist wieder Teil dieser emotional-motivationalen Komponente. Das heißt also, gerade diese Komponente zeigt eine stärkere Aktivierung bei den Patienten. Als anderes Beispiel habe ich Ihnen noch den neuropathischen Schmerz mitgebracht und hier ganz spezifisch Patienten nach einer Amputation des Armes. Und hier gucken wir uns dann auch wieder in den primären somatosensorischen Cortex-Lokalisation an. Der primäre somatosensorische Cortex, der ist aufgeteilt auch wie die Körperoberfläche. Also hier in der Mitte sind die Füße und die Beine, dann kommt hier der Rumpf und dann sehen Sie hier die Hand und dann das Gesicht. Und wenn Sie das sich anschauen, dann fällt auf, dass das sehr verzerrt ist. Und besonders das Gesicht und die Hand sind hier sehr groß repräsentiert. Und das müssen Sie sich so vorstellen, wenn Sie mal gucken, wie empfindlich Sie sind, zum Beispiel wenn man so zwei Punkte gleichzeitig berühren würde, dann ist die Schwelle an der Hand oder auch im Gesicht, wo Sie diese zwei Punkte als zwei verschiedene wahrnehmen, sehr klein. Während am Rücken, da müssen Sie schon sehr weit auseinander gehen, bis Sie da als zwei Punkte merken. Und das spiegelt sich halt hier auch wieder, weil der Rücken halt auch sehr klein im Gehirn repräsentiert ist. Ist die Auflösung da auch nicht so genau. Für die Untersuchung hier ist es ja, die Hand ist amputiert, das heißt, wir können an der Hand ja gar nichts mehr machen. Also gucken wir uns die Gehirnregionen an, die direkt daneben sind. Das ist hier dann das Gesicht oder auch die Mundregion. Und das heißt, wir geben dann entweder Berührungsreize hier an den Mundwinkel oder wir lassen die so einen Kussmund machen, also sowas. Und gucken dann, was diese Bewegung macht. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man hier bei den gesunden Kontrollprobanden ganz spezifisch hier, wo Sie ja sehen, da an der Seite im Gehirn ist der Mund, da sehen wir dann auch ganz lokal hier diese Aktivierung von der Mundregion. Und bei den Amputationspatienten, die keinen Phantomschmerz haben, ist das ungefähr vergleichbar. Wenn man sich jetzt aber die anschaut, die Phantomschmerz haben, dann sieht man, dass es hier zu so einer Verschiebung kommt und dass nicht nur dieses Lippenareal aktiviert wird, sondern das benachbarte Handareal gleich mit. Das sieht ja hier direkt darüber und da sehen Sie halt auch was. Das heißt also, wenn ich bei der Lippe was mache, kommt dieses Handareal, wo ja keine Hand mehr da ist und wo eigentlich auch kein Einstrom mehr ans Gehirn kommen sollte, wird da mitgenutzt. Und was jetzt hier noch ganz spannend ist, ist, wenn man sich hier unten diese Abbildung mal anschaut, dann sehen Sie, wenn hier die Leute keinen Phantomschmerz haben, dann haben die auch so gut wie keine Aktivierung in diesem Handareal. Aber umso mehr Phantomschmerz da ist, umso mehr Aktivierung ist da auch. Wir nennen das ein korrelativer Zusammenhang, aber das bedeutet im Prinzip, das heißt, wenn das eine viel ist, ist das andere auch viel, wenn das andere wenig ist, ist das andere auch wenig. Gut, was können wir machen, um Schmerzen zu behandeln? Einmal haben wir unser Verhaltenstraining, das führen wir durch in Gruppen mit 5 bis 6 Teilnehmern. Wir machen das in 12 Sitzungen, 90 Minuten und in 3 Sitzungen kommen die Bezugspersonen mit dazu. Das heißt, das ist der Partner, die Partnerin, aber auch möglich guter Freund, guter Freundin. Ist es halt wichtig, dass die schon ein bisschen vertraut miteinander sind und dass die sich auch häufiger mal sehen in der Freizeit. Ich erzähle Ihnen gleich noch warum. Was machen wir in dem Training? Wir machen ein Reduzieren von Schmerzausdruck, also auch schon humpeln, den Rücken sich halten, stöhnen, sprechen über Schmerz. Das ist alles Schmerzverhalten. Das versuchen wir zu reduzieren und wollen stattdessen ein Training von schmerzinkompatiblen, gesunden Verhalten machen. Wie machen wir das? Haben wir beim Fußball so ein bisschen abgeschaut? Die rote Karte. Wenn man Schmerzverhalten zeigt, kriegt man die rote Karte. Was es nicht beim Fußball gibt, ist die grüne Karte. Die kriegt man, wenn man gesundes Verhalten zeigt. Dann kriegt man die grüne Karte. Wir machen das meist so, dass wir das Post-its, gibt's ja in allen möglichen Farben, kann man in Rot und Grün kaufen und dann werden die im Therapieraum, an Bord, an der Wand halt dran geklebt und man bekommt halt dann für das Schmerzverhalten die rote Karte, für das gesunde Verhalten die grüne Karte. Ich darf Ihnen verraten, die rote Karte wird so gut wie nie vergeben. Wenn wir das einmal erklärt haben, was Schmerzverhalten ist, wissen das ja die Patienten auch und die wollen ja alle grüne Karten haben, weil die können sie nachher eintauschen für was besonders Positives, was Nettes. Und das heißt, das findet nicht mehr statt, rote Karten müssen nicht gegeben werden, normalerweise. Jetzt darum sind die Partner dabei. Die Partner werden als Co-Therapeuten mit einbezogen in die Therapie. Das heißt, was wir in dem Therapiesetting machen, das ist ja nur relativ beschränkt. Nämlich, Sie sehen, 12 Sitzungen an 90 Minuten. Aber Lernen passiert natürlich ständig. Und wir wollen, dass die Patienten auch im Alltag lernen. Das heißt, die Bezugspersonen sollen auch dann in der Freizeit, bei der Arbeit, wo sie ihren Partner halt sehen, auch immer wieder gesundes Verhalten verstärken. Weiterhin wird noch ein Training von angenehmen Aktivitäten durchgeführt. Das ist im Prinzip ähnlich auch wie bei depressiven Patienten. Schmerzpatienten sind sehr oft komorbid depressiv, also haben auch zusätzlich zu der Schmerzerkrankung noch eine depressive Störung. Das heißt, es geht auch darüber, wieder Aktivitäten aufzubauen. Schmerzpatienten liegen teilweise 24 Stunden am Tag im Bett. Das heißt, die machen nichts mehr, die müssen aktiviert werden. Wir machen ein Training in Arbeitsfähigkeit und auch eine Medikamentenreduzierung beziehungsweise Medikamentenmanagement. Das ist auch ganz wichtig, weil letztendlich Patienten normalerweise haben eine Schmerzattacke, Medikamente werden genommen. Was wird in dem Moment gelernt? Es wird gelernt, wenn ich Medikamente nehme, kann ich meinen Schmerz reduzieren. Faktisch ist das Schmerzverhalten und schmerzaufrechterhaltendes Verhalten. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir sagen, die Schmerzmedikamente sollen zeitkontingent genommen werden. Was heißt das? Also immer spezifisch zu einer bestimmten Zeit, morgens um 9 Uhr zum Beispiel, aber nicht dann, wenn eine Schmerzattacke aufgenommen wurde. Das wird halt auch mit den Patienten besprochen und trainiert und oft ist dann auch dabei, dass auch die Medikamenteneinnahme reduziert werden kann. Und ganz wichtig ist auch Physiotherapie. Sie können sich vorstellen, wenn ein Patient 24 Stunden am Tag im Bett liegt, alles atrophiert, der hat, wenn er aufs Klo gehen muss, hat der Muskelkater oder Schmerzen. Das heißt, auch hier wieder, die Muskeln müssen aufgebaut werden mit physiotherapeutischen Übungen. Und das können auch erstmal ganz banale und einfache Aufgaben sein und auch mit wenig Wiederholung. Wenn es halt nicht anders geht, ist eine Wiederholung. Und es wird dann über dieses Training nach und nach praktisch die Übung und die Schwierigkeiten erhöht und auch die Wiederholung erhöht. Wir haben uns das mal angeschaut in der kleinen Gruppe von Patientinnen mit Fibromyalgie und was man halt hier sieht ist, das ist einmal die Schmerzbeeinträchtigung, hier ist es vor dem Training, nach dem Training, das ist eine Vergleichsgruppe von Fibromyalgie-Patienten und Sie sehen, das geht runter, aber vor allem, das ist die Schmerzstärke, Entschuldigung, aber vor allem die Schmerzbeeinträchtigung ist signifikant runtergegangen durch das Training. Also das heißt, die Patientinnen sind deutlich weniger beeinträchtigt von ihren Schmerzen, wenn sie an dem Training teilgenommen haben. Das ist nochmal hier Schmerzschwellen, was wir uns angeschaut haben, hatte ich Ihnen ja gerade erzählt. Einmal hier den Anfangswert, die Schmerzschwelle, also wann es anfängt weh zu tun. Das ist hier wieder vor der Therapie, nach der Therapie und das ist eine gesunde Vergleichsgruppe. Und Sie sehen, dass durch das Training diese Schwelle, wo die Patienten sagen, ab dem Wert fängt es an weh zu tun, wird erhöht und ist vergleichbar mit gesunden Kontrollprobanden. Genau das Gleiche ist hier auch bei der Schmerztoleranz, also dem Wert, wo man keinen höheren Schmerzreiz mehr aushalten mag. Also auch das kann durch das Training wieder erhöht oder normalisiert werden. Was passiert im Gehirn? Wenn man halt jetzt wieder so einen Druckschmerzreiz gibt während der Messung, dann sieht man halt vor der Therapie, haben wir hier diese anteriore Insel aktiviert, also wieder Teil dieser emotionalen, motivationalen Komponente, die ich am Anfang genannt habe, die auch ja bei den Patienten in der ersten Studie da ja deutlich erhöht war. Aber nach dem Training verschiebt sich das zu dieser posterioren Insel, die wieder eher Teil dieser sensorisch-diskriminativen Komponente ist. Das heißt also, auch da finden wir so eine Normalisierung der Aktivierung im Gehirn aufgrund von jetzt experimentellen Schmerzreizen. Und auch da gibt es wieder einen schönen Zusammenhang. Das heißt, auch hier, wenn die Aktivierung im Gehirn sich da verändern, verändert sich auch die Schmerzstärke oder die Schmerzbeeinträchtigung bei den Patienten. Eine andere Möglichkeit, die wir nutzen, Schmerz zu behandeln, ist sogenanntes visuelles Feedback. Das funktioniert so, wir filmen von hinten auf dem Rücken oder hier jetzt den Schulterbereich. Das waren Patienten mit Schmerzen im oberen Rückenbereich. Und in Echtzeit wird dieses Filmen auf dem Monitor vor den Patienten gezeigt, während sie sozusagen hier Schmerzreize bekommen. Und als Vergleichsgruppe sehen sie einfach nur ihre Hand, obwohl sie jetzt da an dem Rücken die Schmerzreize bekommen. Und wenn Sie sich das anschauen, dann sieht man, dass hier, wenn man den Rücken sehen kann, während man dort Schmerzreize bekommt, ist es signifikant weniger schmerzhaft, als wenn man halt auf die Hand schaut. Das ist jetzt ja wieder ein experimenteller Schmerzreiz. Dann haben wir uns gefragt, ja gut, wenn wir den experimentellen Schmerz beeinflussen können, wie ist das denn mit dem chronischen Schmerz? Und da haben wir eine andere Studie gemacht. Da haben wir die Patienten hier auf so einen Massagetisch gelegt. Hier ist ja vorne so ein Loch drin. Da können sie auf den Monitor schauen. Und hier oben haben wir eine Videokamera hingehängt. Und dann sehen sie auf dem Monitor entweder ihren Rücken oder ihr Buch. Oder so ein Buch. Und dann haben wir gefragt, wie stark ist denn jetzt ihr chronischer Schmerz, bevor sie daran geguckt haben. Und dann haben wir sie eine Minute, zwei Minuten einfach nur mal ihren Rücken anschauen lassen oder das Buch anschauen lassen. Und was Sie sehen, ist, wenn Sie auf das Buch schauen, da ist da überhaupt gar kein Unterschied. Ne? Also komplett der gleiche Wert. Während Sie aber, wenn Sie auf Ihren Rücken schauen können, dann ist der Schmerz deutlich reduziert, signifikant reduziert. Das heißt, einfach nur ein, zwei Minuten sich den Schmerzort anschauen, hat schon dazu geführt, dass der chronische Schmerz reduziert ist. Dann haben wir überlegt, wenn man im Prinzip den chronischen Schmerz einfach nur mit draufgucken schon beeinflussen kann, wie ist das denn mit Behandlungen? Kann man vielleicht Behandlungen nochmal verbessern dadurch, dass man den Schmerzort zeigt? Und da haben wir hier den gleichen Aufbau genommen und haben dann nochmal eine Massage gegeben. Also die haben hier die Massage bekommen, während sie dann den Rücken gesehen haben oder während sie das Buch gesehen haben. Und Sie sehen hier, wenn man die Massage gibt beim Buch, dann macht auch das schon eine Reduzierung von dem Schmerz. Aber die Patienten hatten ja natürlich auch eine Massage, also die Massage wirkt zumindest kurzfristig auch schmerzreduzierend. Wenn Sie jetzt aber den Rücken dabei sehen, dann sehen Sie, dass hier der Unterschied ist viel stärker. Also das heißt, die Massage plus das den Rücken dabei sehen, ist nochmal effektiver. Dann haben wir uns das auch nochmal angeschaut bei der manuellen Therapie. Das waren hier Nackenschmerzpatienten, auch von hinten wieder gefilmt. Dann haben sie hier eine manuelle Therapie bekommen und haben auf dem Monitor dabei zuschauen können oder wieder unser Buch gesehen. Und Sie sehen auch hier wieder, es gibt beides bei einer Reduzierung durch die manuelle Therapie, aber wenn Sie den Nacken dabei anschauen können, ist es nochmal deutlich reduzierter. Dann möchte ich Ihnen noch ein bisschen was zu Phantomschmerz erzählen, was man da machen kann. Und zwar wird da die sogenannte Spiegelbox benutzt. Und das ist so, dass man die intakte Hand vor den Spiegel hält und dann visuell die Illusion entsteht, dass praktisch die amputierte Hand wieder da ist, wenn man da Bewegungen macht. Und wir haben das einmal nur die Patienten machen lassen, während wir ihre Hirnaktivität gemessen haben. Und was wir da gefunden haben ist, also jetzt sehen wir, dass die rechte Hand und die rechte Hand wird immer in der linken Gehirnhälfte repräsentiert. Und Sie sehen hier, also wenn ich hier die rechte Hand bewege, sehe ich hier im linken Hirn, da bei den somatosensorischen und motorischen Arealen, die dafür zuständig sind, eine Aktivierung. Aber zusätzlich habe ich auch hier noch das Gleiche für das Spiegelbild. Also auch das Spiegelbild kann mir diese motorischen und somatosensorischen Hirnareale aktivieren. Dann haben wir hier wieder die Amputationspatienten, die keinen Phantomschmerz haben und bei denen ist es genauso. Auch hier bei dem Spiegelbild wieder diese Aktivierung für das Spiegelbild. Wenn man jetzt sich die Patienten anschaut, die Phantomschmerz haben, da hat man hier an der linken Seite für die rechte Hand was im motorischen Arealen und auch im somatosensorischen, aber auf der rechten Seite für dieses linke Spiegelbild ist gar nichts. Das heißt, da fehlt das komplett, die Aktivierung. Und das unterscheidet sich auch noch in dem Gruppeneffekt. Also auch hier die schmerzfreien Amputierten haben für dieses Spiegelbild eine stärkere Aktivierung als die Schmerzpatienten, aber auch sogar als die gesunden Kontrollen. Und auch das korreliert wieder schön zusammen. Umso mehr Aktivierung ich hier in diesem Areal für dieses Spiegel Bild habe, umso weniger Phantomschmerz habe ich auch. Wir haben jetzt das auch noch weiter gemacht, dass wir den Spiegel durch so eine virtuelle Realität ersetzt haben. Das funktioniert so, dass man halt hier so einen Datenhandschuh anhat und der Datenhandschuh kann dann die Handbewegung messen und kann die sozusagen in so eine virtuelle Hand transformieren und kann dann auch noch eine gespiegelte Hand sozusagen dazu bringen. Dadurch hat man mehr Möglichkeiten, das auch realistischer zu machen, weil bei so einem Spiegelbild, damit man das sieht, ist das dann alles immer so ein bisschen schiefgestellt und so sieht das natürlich viel realistischer aus. Wir haben das auch mal uns als Therapie angeschaut und haben praktisch so ein vierwöchiges Training gemacht, wo die Patienten jeden Tag 15 Minuten trainieren sollten, jeweils 5 Aufgaben, immer jede Aufgabe 3 Minuten. Das erste ist im Prinzip, dass sie mit der Hand so eine Faust machen sollten für 3 Minuten lang und haben sich dabei immer das Spiegelbild angeschaut. Das zweite ist, dass sie die Hand immer gedreht haben. Und das dritte ist, dass sie die Finger so spreizen sollten. Mit dem vierten haben sie einfach nur so einen Kreis gemacht und bei dem fünften so ein sogenanntes Fingerteppig, was einfach bedeutet, dass praktisch der Daumen immer abwechselnd jeden Finger berührt. Wenn man sich das anschaut, dann kann man sehen, dass das über die 4 Wochen den Phantomschmerz sehr stark reduziert. Aber was wir gesehen haben ist, das klappt nicht bei allen Leuten. Es gibt eine Teilgruppe, da ist das mehr oder weniger komplett konstant, egal ob die trainieren oder nicht. Und dann haben wir uns mal angeschaut, was kennzeichnet denn diese Gruppe eigentlich? Und diese Gruppe hatte so ein sogenanntes Teleskop. Das bedeutet, die Patienten haben eigentlich von dem amputierten Glied eine sehr genaue Vorstellung noch, wo diese amputierte Hand ist. Die können die oft sehr genau wahrnehmen. Und dann ist praktisch hier jetzt der Arm amputiert, aber die Hand ist dann ungefähr hier. Bei Patienten mit Teleskop ist das aber so, dass die Hand dann plötzlich am Stumpf oder im Stumpf drin ist. Das heißt, da fehlt so ein Stück Phantomhand. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, normalerweise würde man ja sowas machen und sehen und die Phantomhand wäre da, man würde das empfinden, das würde passen. Bei Teleskoppatienten ist es ja aber so, dass die Hand irgendwie ganz woanders ist. Das heißt, es kommt dazu so einer Inkongruenz. Also diese gespiegelte Hand ist eigentlich nicht da, wo man sie erwarten würde. Und möglicherweise müsste man jetzt erst dieses Teleskop wieder raustrainieren und dann würde es möglicherweise bei denen auch funktionieren. Wir haben auch hier wieder uns die Hirnaktivierung angeschaut. Vor dem Training ist es halt eben nicht nur dieser Kussmund nicht nur in dem Lippenareal, sondern auch in dem Handareal. Und nach dem Training ist es eher wieder lokal in diesem Handareal. Und das korreliert auch wieder, diese Veränderungen im Gehirn korrelieren auch wieder sehr stark mit den Veränderungen im Schmerz. Also auch da gibt es wieder einen schönen Zusammenhang von dem Verhaltensmaß, dem Schmerz und diesem Gehirnmaß. Wir haben dann noch einmal überlegt, das Training ein bisschen auch mehr spannend zu machen und in die erweiterte Realität zu bringen. Das ist so, dass man praktisch so eine virtuelle Realitätsbrille hat, wo dann eine Kamera draufgesetzt ist. Diese Kamera filmt die echte Hand. Der Computer spiegelt die und bringt die noch in eine künstliche Umgebung. Und wir haben da so 4 Aufgaben gemacht und ich zeige Ihnen mal eine davon und da kommt auch so ein Erklärungsvideo dazu.
Bei diesem Spiel geht es darum, den runden Ball in das eckige Feld zu befördern. Formen Sie mit Daumen und Zeigefinger einen Halbkreis und versuchen Sie, den Ball zu ergreifen. Drücken Sie nicht zu fest, sonst platzt der Ball. Der Ball platzt auch, wenn er geschubst wird. Das sieht doch schon ganz gut aus. Aber heftige Bewegungen sollten Sie vermeiden. Geht doch. In der Zeitlupe sehen Sie, dass Sie den Ball am Ziel gut im Griff behalten.
Das ist eine der Aufgaben. Die andere ist hier so noch Finger-Memory, haben wir das genannt. Also da ist jeder Finger in einem Kreis. Dann verfärben sich bei manchen Kreisen die Farbe. Das muss man sich merken. Und dann muss man diese einzelnen Finger rausnehmen, warten, bis sich der Kreis wieder verfärbt und dann wieder reinlegen und dann den nächsten Finger nehmen. Und man macht das halt mit der hier jetzt der rechten Hand, aber man sieht es mit der amputierten Hand. Das ist der Handschattenaufgabe, da hat man also so eine Handform und die muss man dann versuchen mit der Hand abzudecken und auch da ist es natürlich wieder spiegelverkehrt und das hier letzte ist so dieses klassische Snakebite, wo man so eine Schlange ist, die man steuern muss und dann muss man Kekse aufessen und wenn man Kekse isst, wird man länger und wenn man in sich reinläuft, dann stirbt man, weil man sich ja selber aufgefressen hat, also muss man auch da aufpassen. Und genau, das sind diese 4 Aufgaben, 3 Minuten pro Aufgabe, 12 Minuten am Tag über 4 Wochen, das evaluieren wir jetzt gerade noch. Gut, ich möchte noch kurz zusammenfassen. Ich habe Ihnen gezeigt, dass es bei chronischen muskulären Schmerz zu einer veränderten kortikalen Verarbeitung von Schmerzreizen kommt, während bei Phantomschmerz eher diese Somatotopie, also diese Körperregionen, die in dem Gehirn auch wieder abgebildet sind, dass die verändert sind, sich ausdehnen, dass man mit Verhaltenstraining Beeinträchtigungen durch den Schmerz verändern kann und dass diese Verarbeitung im Gehirn von eher so einer emotionalen, motivationalen zu einer sensorisch-diskriminativen Verarbeitung verändert wird. Ich habe Ihnen zeigen können, dass visuelles Echtzeitfeedback experimentellen Schmerz reduzieren kann, aber eben auch chronischen Schmerz reduzieren kann und sogar auch Behandlungen verbessern kann. und dass man mit Spiegeltraining Phantomschmerz beeinflussen kann und eben auch diese kortikalen Veränderungen im Gehirn verändern kann. Und durch so Anwendungen in virtueller Realität oder erweiterte Realität natürlich viel flexibler ist und möglicherweise zum Beispiel auch so ein Teleskop besser nachbauen kann, weil man ja da dann einfach künstlich den Arm kürzen könnte. Gut, dann möchte ich mich noch bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.